Sie hören den Artikel Alfred Wegener, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 17. Februar 2007. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Alfred Lothar Wegener, geboren am 1. November 1880 in Berlin, gestorben im November 1930 in Grönland, war ein deutscher Meteorologe, Polar- und Geowissenschaftler. Als sein wichtigster Beitrag zur Wissenschaft gilt seine erst posthum anerkannte Theorie der Kontinentalverschiebung, die zu einer wesentlichen Grundlage für das heutige Modell der Plattentektonik geworden ist. Zu seinen Lebzeiten war Wegener vor allem für seine Verdienste in der Meteorologie und als Pionier der Polarforschung bekannt. Leben. Wegener war das jüngste von 5 Kindern einer Pastorenfamilie. Sein Vater war Richard Wegener, Theologe und Lehrer für alte Sprachen am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Die Liebe zur Natur wurde in den Kindern wohl geweckt, als man 1886 das Gutshaus der alten Glashütte in Zechliner Hütte bei Rheinsberg als Feriendomizil erwarb und später als Wohnsitz der Familie nutzte. Das Gymnasium schloss Wegener als Klassenbester ab. Danach studierte er von 1900 bis 1904 Physik, Meteorologie und Astronomie in Berlin, Heidelberg und Innsbruck. 1902 bis 1903 war Wegener während des Studiums Assistent an der Volkssternwarte Urania in Berlin. Seine Doktorarbeit schrieb er zwar in Astronomie, er wandte sich danach aber mehr der Meteorologie und Physik zu. Seiner Meinung nach gab es in der Astronomie nicht mehr viel zu erforschen. Zudem störte ihn, dass ein Astronom stark an seinen Beobachtungsort gebunden ist. 1905 wurde Wegener Assistent am Aeronautischen Observatorium Lindenberg bei Beeskow. Er arbeitete dort mit seinem 2 Jahre älteren Bruder Kurt zusammen, der ebenfalls Naturwissenschaftler war und mit dem er das Interesse für Meteorologie und Polarforschung teilte. Bei ihren Ballonaufstiegen für Luftuntersuchungen stellten die Wegener Brüder vom 5. bis 7. April 1906 mit 52 Stunden einen neuen Dauerrekord für Ballonfahrer auf. Im gleichen Jahr nahm Wegener an der ersten von insgesamt 4 Grönland-Expeditionen teil. Wegener selbst hielt diese Entscheidung für einen der bedeutendsten Wendepunkte in seinem Leben. Der Auftrag der Expedition unter Leitung des Dänen Ludwig Mylius Erichsen war es, das letzte unbekannte Stück der grönländischen Nordostküste zu erforschen. Wegener baute die erste meteorologische Station in Grönland bei Danmarkshavn, wo er Drachen und Fesselballons für meteorologische Messungen im arktischen Klima aufsteigen ließ. Wegener machte auch die erste Bekanntschaft mit dem Tod im Eis. Bei einer Erkundungsfahrt mit Schlittenhunden kam der Expeditionsleiter zusammen mit 2 Gefährten ums Leben. Nach seiner Rückkehr 1908 war Wegener bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs Privatdozent für Meteorologie, praktische Astronomie und kosmische Physik in Marburg. 1909 und 10 arbeitete er an seinem Buch »Thermodynamik der Atmosphäre«, in dem er auch zahlreiche Ergebnisse der Grönland-Expedition verwertete. Wegeners Studenten und Mitarbeiter in Marburg schätzten besonders sein Talent, auch komplizierte Fragen und aktuelle Forschungsergebnisse klar und verständlich zu vermitteln, ohne dabei auf Exaktheit zu verzichten. Diese Jahre gehören mit zu den wichtigsten Schaffensperioden Wegeners. Am 6. November 1912 stellte er bereits seine ersten Gedanken zur Kontinentalverschiebung in der Öffentlichkeit vor. In dieser Zeit traf er Else Köppen, die 1913 seine Frau wurde. Noch vor der Hochzeit nahm Wegener an einer 2. Grönland-Expedition teil. Nach einem Zwischenstopp auf Island, wo die Ponys für den Lastentransport gekauft und erprobt wurden, gelangte die Expedition wieder nach Danmarkshavn. Bevor man überhaupt mit dem Aufstieg auf das Inlandeis begonnen hatte, wäre die Expedition beinahe durch das Kalben eines Gletschers ausgelöscht worden. Beim Sturz in eine Gletscherspalte brach sich der dänische Expeditionsleiter Johann Peter Koch einen Unterschenkel und musste für Monate das Krankenlager hüten. Ansonsten verlief die erste jemals unternommene Überwinterung auf dem Inlandeis ohne Zwischenfälle. Die Expeditionsteilnehmer führten die ersten Eisbohrungen auf einem bewegten Gletscher in der Arktis durch und machten viele meteorologische Beobachtungen. Im Sommer 1913 folgte die Durchquerung des Inlandeises, auf der die vier Expeditionsteilnehmer eine doppelt so lange Strecke zurücklegten wie einst Fridtjof Nansen bei seiner Durchquerung Südgrönlands 1888. Nur wenige Kilometer von der westgrönländischen Siedlung Kangersuatsiak entfernt gingen der kleinen Gruppe in den unwegsamen Gletscherabbrüchen die Nahrungsmittel aus. Selbst das letzte Pony und der Hund wurden verspeist. Im letzten Moment wurden sie aber an einem Fjord vom Pastor von Upernavik aufgelesen, der gerade eine entlegene Gemeinde besuchte. Nach seiner Rückkehr fand die Hochzeit mit Else Köppen statt. Sie war die Tochter des Meteorologen Wladimir Köppen, der zuvor Wegeners Lehrer gewesen war. Das junge Paar zog nach Marburg, wo Wegener wieder seine Privatdozentur aufnahm. Als Reserveoffizier der Infanterie wurde Wegener bei Kriegsbeginn 1914 sofort eingezogen. Sein Kriegseinsatz an der Front in Belgien war mit heftigen Kämpfen verbunden, dauerte aber nur wenige Monate, da er nach zweimaliger Verwundung felddienstuntauglich geschrieben wurde. Danach wurde er dem Heereswetterdienst zugeteilt. Diese Tätigkeit erforderte ständiges Umherreisen zwischen den verschiedenen Wetterwarten in Deutschland, auf dem Balkan, an der Westfront und im Baltikum. Dennoch erarbeitete er 1915 die erste Fassung seines Hauptwerks »Die Entstehung der Kontinente und Ozeane«. Wie sein Bruder Kurt dazu anmerkte, ging es Alfred Wegener dabei um die Wiederherstellung der Verbindung zwischen der Geophysik einerseits und der Geographie und der Geologie andererseits, die durch die spezialisierte Entwicklung dieser Wissenschaftszweige vollständig abgerissen war. Das allgemeine Interesse an dem Bändchen war aber, auch wegen der herrschenden Kriegswirren, nur gering. Bis zum Ende des Krieges publizierte Wegener nahezu 20 weitere meteorologische und geophysikalische Arbeiten, in denen er sich immer wieder auf wissenschaftliches Neuland begab. Nach dem Krieg zog Wegener mit seiner Frau und den beiden Töchtern nach Hamburg, wo er bei der Deutschen Seewarte als Meteorologe arbeitete. 1921 wurde er dort zum außerordentlichen Professor an der neu gegründeten Universität berufen. 1919 bis 1923 arbeitete Wegener sein Buch »Die Klimate der geologischen Vorzeit« aus, in dem er versuchte, den neuen Wissenschaftszweig der Paläoklimatologie im Rahmen seiner Kontinentalverschiebungstheorie zu systematisieren. 1922 erschien die dritte, völlig neu bearbeitete Auflage seiner »Entstehung der Kontinente und Ozeane«. In dieser Zeit setzte auch die verstärkte Diskussion um seine Verschiebungstheorie ein, zunächst nur im deutschsprachigen Raum, dann auch international. Die Kritik in der Fachwelt war meist vernichtend. 1924 erhielt Wegener einen ordentlichen Lehrstuhl für Meteorologie und Geophysik in Graz, wo er endlich eine gesicherte Position für sich und seine Familie fand. Hier widmete er sich vor allem der Physik und der Optik der Atmosphäre sowie dem Studium der Tromben, also Wirbelstürme. Die wissenschaftliche Auswertung seiner zweiten Grönland-Expedition in Bezug auf Eismessungen, atmosphärische Optik usw. verzögerte sich bis zum Ende der 1920er Jahre. Im November 1926 fand in New York ein wichtiges Symposium der American Association of Petroleum Geologists zur Kontinentalverschiebungstheorie statt. Bis auf den Vorsitzenden verwarfen auch hier fast alle Beteiligten Wegeners Verschiebungstheorie. Drei Jahre später erschien die Entstehung der Kontinente und Ozeane in der vierten, erweiterten und letzten Ausgabe. 1929 unternahm Wegener seine dritte Reise nach Grönland, die nur als Vorbereitung für die Hauptexpedition geplant war. Ziel war unter anderem die Erprobung der neuartigen Propellerschlitten. Die Hauptexpedition, ein Jahr später unter Leitung Wegeners, auf der von drei festen Stationen aus die Mächtigkeit des Festlandeises und das ganzjährige Wetter gemessen werden sollte, stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Der Zeitverlust von 38 Tagen durch ungünstige Eisverhältnisse bei der Landung an der Weststation konnte im Folgenden nicht wieder aufgeholt werden. Auf dem Rückweg von der Forschungsstation Eismitte, im Wesentlichen eine in das Eis gegrabene Höhle, die er mit zusätzlichen Lebensmitteln versorgte, kam Wegener vermutlich um den 16. November 1930 ums Leben. Am 12. Mai 1931 fand man Wegeners sorgfältig angelegtes Grab im Eis. Als Todesursache vermutete man Herzversagen wegen Überanstrengung. Sein grönländischer Begleiter Rasmus Willumsen blieb verschollen und mit ihm Wegeners Tagebuch. Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung. Wegeners Name wird immer mit der Theorie der Kontinentalverschiebung verbunden bleiben, die zu einer der wichtigsten Grundlagen für die heutige Plattentektonik werden sollte. Wegener war nicht der Erste, dem der ähnliche Kurvenverlauf der afrikanischen West- und der südamerikanischen Ostküste auffiel. Als er aber im Herbst 1911 zufällig auf die paläontologischen Zusammenhänge zwischen Brasilien und Afrika aufmerksam wurde, keimte in ihm die Idee von einem Urkontinent, der zerbrochen war und dessen Teile danach auseinanderdrifteten. Bisher hatte man das Vorkommen bestimmter Fossilien auf verschiedenen Kontinenten mit der Landbrückentheorie erklärt. Man ging davon aus, dass die Lebewesen der Vorzeit auf solchen Landbrücken, ähnlich dem heutigen Isthmus von Panama, von einem Kontinent zum anderen gewandert seien. Alfred Wegener in einem Brief vom 6. November an seinen Mentor Wladimir Köppen. Wenn ich auch nur durch die übereinstimmenden Küstenkonturen darauf gekommen bin, so muss die Beweisführung natürlich von den Beobachtungsergebnissen der Geologie ausgehen. Hier werden wir gezwungen, eine Landverbindung zum Beispiel zwischen Südamerika und Afrika anzunehmen, welche zu einer bestimmten Zeit abbrach. Den Vorgang kann man sich auf zweierlei Weise vorstellen. 1. Durch Versinken eines verbindenden Kontinents Archhelenis oder 2. Durch das Auseinanderziehen von einer großen Bruchspalte. Bisher hat man von der unveränderlichen Lage jedes Landes ausgehend immer nur 1 berücksichtigt und 2 ignoriert. Dabei widerstreitet 1 aber der modernen Lehre von der Isostasie und überhaupt unseren physikalischen Vorstellungen. Ein Kontinent kann nicht versinken, denn er ist leichter als das, worauf er schwimmt. Warum sollten wir zögern, die alte Anschauung über Bord zu werfen? Ende des Zitats. Tatsächlich scheint diese Hypothese aber auch schon anderswo in der Luft gelegen zu haben. Bereits am 29. Dezember 1908 hatte der nordamerikanische Geologe Frank B. Taylor in einem Vortrag vor der Geological Society of America behauptet, die Kontinente seien nicht abgesunken, sondern langsam auseinandergedriftet. Im Gegensatz zu Taylor, der später zu einem von Wegeners ersten Anhängern wurde, gelang es Wegener jedoch, seine Theorie auch durch vielfältige Untersuchungen in den verschiedenen Zweigen der Geowissenschaften zu untermauern. Welche Argumente sprachen gegen die alte Landbrückentheorie? Wegener wies zunächst auf die Unzulänglichkeiten des bisherigen geotektonischen Modells hin, das von der unveränderlichen Lage der Kontinente ausging, des sogenannten Fixismus. Zum Beispiel erkannte er, dass die erst kürzlich entdeckte natürliche Radioaktivität den bisher angenommenen Wärmehaushalt des Erdkörpers völlig über den Haufen warf. Selbst bei nur mäßigem Vorkommen von radioaktiven Mineralen im Erdinneren würde ihre Wärmeentwicklung den bisher behaupteten unaufhaltsamen Erkaltungs- und Schrumpfungsprozess der Erde, der für die Auffaltung der Gebirgsketten und das Einsinken der Ozeanbecken verantwortlich gemacht wurde, unmöglich machen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte man erkannt, dass die Kontinente aus vorwiegend granitischem Material, dem sogenannten Sial, spezifisch leichter sind als die vorwiegend basaltischen Ozeanböden, das Sima. Vor Wegener hatte aber niemand diese Idee bis zu Ende gedacht. Wenn die Kontinente bzw. die bisher postulierten Landbrücken zwischen den Kontinenten wirklich in einem isostatischen Gleichgewicht auf dem dichteren Material schwammen, dann konnten sie genauso wenig versinken wie ein Eisberg im Meer. Schließlich war ja auch bekannt, dass ganz Skandinavien von den riesigen Eismassen der letzten Eiszeit in den Untergrund gedrückt worden war, und immer noch konnte man an den fallenden Küstenlinien beobachten, wie es ganz von selbst langsam wieder auftauchte. Ein weiteres Argument gegen die Landbrückentheorie lieferten die Echolotmessungen des Forschungsschiffes Meteor von 1924 bis 1927 im Atlantik. Diese damals noch sehr junge Technologie erbrachte genauere Informationen über die Topographie des mittelatlantischen Rückens. Anstatt der erwarteten, von Ost nach West verlaufenden und versunkenen Landbrücken zwischen den Kontinenten entdeckte man überraschenderweise einen von Nord nach Süd verlaufenden Gebirgszug in der Mitte des Ozeans. Welche Argumente sprachen für die Kontinentalverschiebung? Zur Stützung seiner Theorie konnte Wegener die Ähnlichkeit von Gesteinsformationen in Indien, Madagaskar und Ostafrika anführen. Ein Gebirgszug in Südafrika schien seine Verlängerung in einem ähnlich aufgebauten Gebirge in Argentinien zu haben. Präkambrische Gesteine in Schottland entsprachen denen in Labrador auf der anderen Seite des Atlantiks. Auch die Faltengebirge in Norwegen und Schottland schienen sich in den Appalachen in Nordamerika fortzusetzen. Im Bereich der Paläontologie wurden Fossilien eines primitiven Zungenfarns, Glossopteris, samt der zugehörigen Flora sowohl in Afrika als auch in Brasilien gefunden. Eine fossile Schnecke, Helix pomata, kommt in Europa sowie im Osten Nordamerikas vor, aber nicht im Westen Nordamerikas. Als Meteorologe befasste sich Wegener besonders mit der Geschichte des Klimas auf der Erde, der Paläoklimatologie. Gerade auf diesem Gebiet sammelte er einige seiner wichtigsten Argumente. In der Antarktis hatte man Kohlevorkommen entdeckt, die sich fast nur unter tropischen Bedingungen bilden können. Auf Spitzbergen fanden sich tertiäre Fossilien von Bäumen, die heute im Mittelmeergebiet vorkommen. Im Jura existierten dort sogar tropische Pflanzen. Zur selben Zeit war die Sahara teilweise von Gletschern bedeckt. Welche Schlussfolgerungen zog Wegener daraus? Alle diese verwirrenden Befunde ließen sich erklären, wenn man die Existenz eines ehemaligen Urkontinents annahm, dessen Teile später auseinanderdrifteten. Wegener nannte ihn Pangäa. Ein besonders klares Beispiel liefert Wegeners Rekonstruktion der Klimazeugen in der Epoche der permokarbonen Eiszeit. Während sich die heute über alle Südkontinente verstreuten Vereisungsspuren wie Moränen, Gletscherschliffe und die kälteliebende Glossopteris-Flora rund um den damaligen Südpol gruppieren, zeichnen die Salz- und Gipsablagerungen die subtropischen Trockengebiete nach. Die Kohlelagerstätten in Eurasien und Nordamerika gruppieren sich hingegen entlang der damaligen Äquatorialregion. Die jungen Kettengebirge, wie die amerikanischen Kordilleren oder die Alpen, wären dann durch das Zusammenschieben der Gesteinsschichten an der Stirnseite der auseinandertreibenden Kontinente entstanden, ähnlich wie eine Bugwelle. Das Auseinanderbrechen dieses Kontinents in einen nördlichen und südlichen Teil schätzte er auf einen Zeitpunkt vor etwa 200 Millionen Jahren. Selbst die Rolle, welche dem mittelozeanischen Rücken in der heutigen Plattentektonik zukommt, hatte Wegener in gewisser Weise vorausgeahnt. Zitat: Da wir für größere Gebiete doch auch am Boden der Tiefsee isostatische Kompensation annehmen müssen, so besagt der Unterschied, in der Tiefe nämlich, dass die nach unserer Auffassung alten Tiefseeböden spezifisch schwerer sind als die jungen. Nun ist der Gedanke wohl nicht von der Hand zu weisen, dass frisch entblößte Simaflächen wie der Atlantik oder westliche Indik noch lange Zeit hindurch nicht nur eine geringere Riegheit, das heißt Starre, sondern auch eine höhere Temperatur bewahren als die alten, schon ausgekühlten Meeresböden. Und eine solche Temperaturdifferenz würde doch wahrscheinlich genügen, um die relativ geringfügigen Niveaudifferenzen der großen ozeanischen Becken untereinander zu erklären. Diese scheinen auch nahezulegen, die mittelatlantische Bodenschwelle als diejenige Zone zu betrachten, in welcher bei der noch immer fortschreitenden Erweiterung des Atlantischen Ozeans der Boden desselben fortwährend aufreißt und frischem, relativ flüssigem und hochtemperiertem Sima aus der Tiefe Platz macht. Ende des Zitats. Allerdings muss betont werden, dass der Boden des Atlantiks für Wegener im Wesentlichen frisch entblößt war und nicht frisch gebildet. Und obwohl Wegener bereits spekulierte, dass es sich bei den großen Grabensystemen wie dem ostafrikanischen Graben um die ersten Anfänge eines neuen Ozeans handeln könnte, so blieb ihm die Bedeutung der vulkanisch aktiven Spaltensysteme auf Island, also auf dem mittelatlantischen Rücken, für die Kontinentaldrift verborgen. Das Problem an Wegeners Theorie war, dass es ihm nicht gelang, die wirkenden Kräfte plausibel zu machen. Er versuchte, die Bewegungen der Erdplatten auf Zentrifugal- und Gezeitenkräfte zurückzuführen, die aber, wie der britische Astronom und Geophysiker Harold Jeffreys 1924 nachwies, dafür viel zu schwach sind. Auch konnten seine Gegner, wie der Leipziger Geologe Franz Kosmat, geltend machen, dass die ozeanische Kruste doch zu fest sei, als dass die Kontinente einfach hindurchpflügen könnten, wie es Wegeners Theorie nahezulegen schien. In der letzten Ausgabe seiner Entstehung der Kontinente und Ozeane griff Wegener bei der Suche nach den Ursachen der Drift aber bereits auf die Vorstellungen des Geologen und Geophysikers Robert Schwinner über thermisch bedingte Strömungen im Erdinnern zurück. Heute gelten solche Konvektionsströme tatsächlich als der wahrscheinlichste Motor der Plattentektonik. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass Wegener erst so spät und so halbherzig auf dieses Konzept einging. Schließlich waren er und Schwinner viele Jahre lang Kollegen an der Universität Graz. Möglicherweise spielten Animositäten gegenüber dem persönlich schwierigen Schwinner mit. Vielleicht begann Wegener aber auch schon, die allgemeine Ablehnung seiner Theorie durch die Geologen mit einer Ablehnung der Geologen im Allgemeinen zu erwidern. Jedenfalls machte sich bei ihm eine gewisse Verbitterung darüber breit, dass man ihm als einziges verbleibendes Gegenargument immer wieder vorhielt, er könne die Ursache der Kontinentaldrift nicht erklären. So ist von ihm der Ausspruch überliefert, mit der gleichen Logik könne man die Existenz des Universums in Zweifel ziehen, denn dessen Ursache könne auch niemand erklären. Weitere Leistungen. Wenig bekannt sind Wegeners Arbeiten auf dem Gebiet der Impaktforschung. Ein Meteorit, der am 3. April 1916 bei Schwalmstadt in Hessen auftraf, bekannt als Meteor von Treysa, veranlasste Wegener, sich mit Einschlagskratern zu beschäftigen, und er schrieb eine Abhandlung über die Entstehung der Mondkrater. Nach systematischen Experimenten mit Mörtelklumpen, die er auf Zementpulver fallen ließ, vertrat er die Meinung, die Mondkrater seien hauptsächlich von Meteoriten erzeugt worden. Mit dieser Ansicht war er ebenfalls seiner Zeit voraus. Schon 1921 prognostizierte er, dass man in Zukunft noch viele Meteoritenkrater auch auf der Erde nachweisen würde. Zu dieser Zeit war nur der Barringer-Krater bei Flagstaff in Arizona bekannt, und selbst dieser wurde erst 1930 allgemein als Einschlagskrater anerkannt. Wegener selbst identifizierte und beschrieb 1927 den Kali-Krater auf der Insel Ösel, heute Saaremaa, zu Estland gehörig. Dies war damals der vierte Meteoritenkrater, der weltweit bekannt war. Daneben forschte Wegener vor allem auf dem Gebiet der Meteorologie und befasste sich insbesondere mit der Physik der Atmosphäre. Er führte als erster das Konzept der Turbulenz in die Meteorologie ein und entwickelte das Konzept der geschichteten Atmosphäre. Außerdem beschrieb er als erster korrekt das Prinzip der Fata Morgana als Lichtspiegelung an der Grenze zwischen zwei unterschiedlich dichten Luftschichten und untersuchte die Entstehung von Wolken und Tornados sowie die Zusammensetzung der Luft in höheren Atmosphärenschichten. Wirkung. Wegeners Theorie von der Verschiebung der Kontinente blieb zu seinen Lebzeiten immer umstritten und geriet nach seinem Tod rasch in Vergessenheit. Nur wenige Wissenschaftler, wie der Paläogeograph Edgar Dacquet oder der Belgrader Astronom Milutin Milankovic, unterstützten Wegener von Anfang an. Andere Kollegen sprachen eher von Gedankenspielerei, Fantasiegebilden oder gar von Fieberfantasie der von Krustendrehkrankheit und Polschubseuche schwer befallenen. Einer der wohlmeinenderen Kritiker, der Direktor des französischen Amtes für geologische Landesaufnahme, Pierre-Marie Termier, meinte zumindest, seine Theorie ist ein wundervoller Traum der Schönheit und Anmut, der Traum eines großen Poeten. In Deutschland war besonders die Ablehnung durch die damals maßgeblichen Geologen Hans Stille und Hans Cloos entscheidend. Während Stille bis zu seinem Tod 1966 ein entschiedener Gegner des Wegenerschen Mobilismus blieb, war Cloos zumindest von Wegeners Persönlichkeit beeindruckt und unterstützte ihn nach Kräften bei der Aufarbeitung der geologischen Fachliteratur. Da Wegener sich stets der Solidität seiner Theorie sicher war, nahm er selbst die teilweise sehr unsachliche Kritik mit derselben erstaunlichen Gelassenheit hin, die ihn auch auf seinen Grönland-Expeditionen ausgezeichnet hatte. Außerdem durchschaute er die Motive seiner Kritiker. Zitat: Die Leute, die so recht darauf pochen, auf dem Boden der Tatsachen zu stehen und mit Hypothesen durchaus nichts zu tun haben wollen, sitzen doch allemal selbst mit einer falschen Hypothese drin. Hätten sie die Verschiebungstheorie schon auf der Schule gelernt, so würden sie sie mit demselben Unverstand in allen, auch den unrichtigen Einzelheiten, ihr ganzes Leben hindurch vertreten, wie jetzt das Absinken von Kontinenten. Ende des Zitats. Tatkräftige Unterstützung erfuhr Wegener nur von dem südafrikanischen Geologen Alexander Dutoit, der sich intensiv mit der Vereisungsgeschichte der Südkontinente befasst hatte und der bei einem fünfmonatigen Aufenthalt in Südamerika zahlreiche Pflanzen und Tierfossilien entdeckt hatte, die er aus Südafrika kannte. In seinem 1937 erschienenen Buch »Our Wandering Continents«, auf Deutsch »Unsere wandernden Kontinente«, das er Wegener widmete, wich er jedoch von der ursprünglichen Theorie ab und postulierte zwei Urkontinente, den Südkontinent Gondwanaland und den Nordkontinent Laurasia. Der irische Physiker und Geologe John Joly und der schottische Geologe Arthur Holmes befassten sich mit den Kräften, die die Kontinentalverschiebung bewirken konnten, und verbesserten unter Einbeziehung älterer Arbeiten der Österreicher Otto Ampferer und Robert Schwinner das Modell der Konvektionsströmungen. Weitere Untersuchungen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die seismische Messung der Mächtigkeit von Meeresbodensedimenten durch den amerikanischen Geophysiker Morris Ewing, bestätigten Wegeners Annahmen über das junge Alter der Ozeanböden. Der britische Geophysiker Edward C. Bullard fand zusammen mit seinem amerikanischen Kollegen Arthur Maxwell heraus, dass der Wärmefluss in der ozeanischen Kruste und besonders an den mittelozeanischen Rücken deutlich höher war als in kontinentaler Kruste, so wie Wegener es vorausgesagt hatte. Nach den Erkenntnissen des amerikanischen Geophysikers Hugo Benioff über die Natur der Tiefseerinnen am Rand des Pazifiks und den paläomagnetischen Messungen der britischen Wissenschaftler Patrick Blackett und Keith Runcorn, deren Rekonstruktionen der Lage des Nordpols im Lauf der Erdgeschichte nur Sinn ergab, wenn Europa und Nordamerika einstmals zusammenlagen und dann auseinandergedriftet waren, begann der amerikanische Geologe Harry Hess, alle diese einzelnen Puzzlesteine zusammenzusetzen. Die von Forschungsschiffen Anfang der 1960er Jahre entdeckten Zonen der Ozeanbodenspreizung, an denen neue ozeanische Kruste zwischen den auseinanderdriftenden Kontinenten gebildet wird, lieferten einen weiteren Hinweis zum Verständnis der tektonischen Vorgänge. Seit den 1970er Jahren ist die aus diesen Untersuchungen hervorgegangene Plattentektonik in Wissenschaftskreisen allgemein anerkannt. Der schon von Wegener geforderte direkte Nachweis der Kontinentalverschiebung konnte mittlerweile durch satellitengeodätische Messungen erbracht werden. Sonstiges: Der Ehe mit Else Köppen entstammten drei Töchter. Hilde, geboren 1914, gestorben 1936, und Sophie Käthe, geboren 1918, kamen in Marburg zur Welt. Hanna Charlotte, genannt Lotte, geboren 1920, gestorben 1989 in Hamburg. Lotte heiratete 1938 den bekannten Bergsteiger Heinrich Harrer, Käthe 1939 den Gauleiter der Steiermark Siegfried Überreiter. Für die Teilnehmer an seinen letzten Grönland-Expeditionen entwarf Wegener Spezialkleidung nach dem Vorbild des grönländischen Anoraks. Das Modell wurde später im Wesentlichen von der europäischen Wintersportmode übernommen. In Anerkennung von Wegeners wissenschaftlichen Verdiensten wurde das 1980 gegründete Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven nach ihm benannt, ebenso der Asteroid 29227 Wegener und der Mondkrater Wegener. In Zechliner Hütte gibt es eine Alfred-Wegener-Gedenkstätte mit Exponaten zu Leben und Werk der Brüder Wegener, insbesondere zu den Grönland-Expeditionen. Werke: Thermodynamik der Atmosphäre 1911 und 1924, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane 1915, in vierter Auflage 1929, Wind- und Wasserhosen in Europa 1917, Das detonierende Meteor vom 3. April 1916, 3,5 Uhr nachmittags in Kurhessen 1917 und 1918, Der Farbenwechsel großer Meteore 1918, Durch die Weiße Wüste 1919, Theorie der Haupthalos 1926, Versuche zur Aufsturztheorie der Mondkrater 1920, Die Entstehung der Mondkrater 1921, Pilotballonaufstiege auf einer Fahrt nach Mexiko, März bis Juni 1922. Vertraulicher Bericht über die Grönland-Expedition 1929. Vorlesungen über Physik der Atmosphäre 1935. Mit Motorboot und Schlitten in Grönland 1935. In Neuausgaben sind erschienen Alfred Wegener, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, mit handschriftlichen Bemerkungen von Alfred Wegener, Notizen und Briefen sowie neu erstelltem Index, herausgegeben vom Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung, Viehweg, Braunschweig 1915-1929, bei Bornträger, Berlin 2005, als Reprint der vierten Auflage. Alfred Wegener, Das detonierende Meteor vom 3. April 1916, 3,5 Uhr nachmittags in Kurhessen, Berlin 1917 und 1918. Als Reprint bei Elwert, Marburg 2001. Alfred Wegener, Alfred Wegeners vertraulicher Bericht über die Grönland-Expedition 1929, Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 1980. Alfred Wegener, Wind- und Wasserhosen in Europa, Viehweg, Braunschweig 1917. Digitalisiert als PDF-Dokument unter www.tordach.org/education.htm. Literatur: Hermann Günzel, Alfred Wegener und sein meteorologisches Tagebuch der Grönland-Expedition 1906 bis 1908. In den Schriften der Universitätsbibliothek Marburg, Band 59. Universitätsbibliothek Marburg 1991. Christine Reinke-Kunze, Alfred Wegener, Polarforscher und Entdecker der Kontinentaldrift. Birkhäuser, Basel, Boston und Berlin 1994. Klaus Rohrbach, Alfred Wegener, Erforscher der wandernden Kontinente. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993. Martin Schwarzbach, Alfred Wegener und die Drift der Kontinente. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 1980. Ulrich Wutzke, Durch die Weiße Wüste. Leben und Leistungen des Grönlandforschers und Entdeckers der Kontinentaldrift Alfred Wegener. Bei Perthes, Gotha 1997. Der Artikel wurde von Herbert Lehner am 23. Februar 2007 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/alfred-wegener. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte können über den dortigen Link Versionen/Autoren abgerufen werden